Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
Aber ey, Pillow, ich sag dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten dicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow? Wenn der Gegner nicht da ist.
Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wichtig ist auf dem Platz, der einzige wirkliche Fußball-Podcast auf der ganzen Welt, denn es geht darum, was auf dem Platz ist. Das ist wichtig. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Pillow, wie immer. Hey, geht's dir gut?
Ja, assalamu alaikum, mein Bruder, wie geht's dir?
Ja, so, also ich muss ja diese Frage, ob es dir gut geht, ja schon stellen. Bei den derzeitigen Leistungen deines Herzensvereins mache ich mir ehrlicherweise jedes Wochenende ein bisschen Sorgen um dich. Aber
ja, also ich habe ehrlich gesagt, ich muss zugeben, ich habe Bremen gegen Frankfurt nicht live gesehen, allerdings die Zusammenfassung, und da habe ich jetzt, also von der reinen Leistungsstärke her, habe ich da jetzt keinen Unterschied zwischen Schalke und Bremen gesehen, allerdings im Ergebnis.
Ja,
da
genau.
Habe ich durchaus einen Unterschied. Nicht mal, aber es sind
trotzdem noch 6 Punkte mehr, und auf die bin ich sehr stolz. Aber darauf werden wir nachher noch eingehen, denn natürlich wird es in diesem Podcast wieder um unsere beiden Vereine gehen, aber auch um die Typen und die News der Woche, die wir beide mitgebracht haben. Aber, und das muss man an der Stelle einfach mal sagen, wir sind ja schon beide Fans von den größten Fußballclubs der Welt.
Ja.
Also jeder aus seinem Blickwinkel, also, und dementsprechend kennen wir auch viele Leute, die auch Fans von diesem großen Fußballclub sind. Und haben uns mal überlegt, lass uns doch einfach mal ein paar Freunde und Bekannte und Prominente einladen, die vielleicht auch Fans von diesem Verein sind. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme einfach den bekanntesten und größten Werder-Fan, den ich kenne. Den habe ich nicht erreicht. Und dann habe ich Gunnar gefragt.
Dann habe ich den zweitgrößten, den ich kenne, und den dritten, vierten, die haben eine Handynummer gewechselt, und dann haben wir Gunnar gerufen.
So weit wollte ich den Witz nicht ausreiten. Aber ehrlicherweise, Gunnar Krupp ist bei uns. Moin.
Moin, Nico und Pillar, ne?
Ja. Moin, Gunnar. Alles gut?
Sei nicht so verlegen. Du bist bestimmt zu zurückhaltend. Denn man muss ja sagen, oder wir zusammen haben ja schon etwas Legendäres geschafft. Letzte Saison war es, indem wir, um mal kurz einzuordnen, Pino, damit auch weiß, mit wem du es jetzt zu tun hast. Ja. Wir haben einen Song für die Legende Claudio Pizarro gemacht. Zum Ende der vorletzten Saison war das sogar schon. Und, also ich, Gunnar, würdest du sagen, wie viel Prozent Anteil hatten wir an der Vertragsverlängerung?
Ich glaube schon, dass wir
110 oder so?
110, ja, ungefähr. Vielleicht 2, 3 mehr, weniger, so. Aber um den Dreh kommt das hin. Ja, genau, dann hat er den Song gehört, hat gesagt, ja, komm, ich bleib noch.
Genau so war es nämlich. Das war nämlich der Grund, warum Claudio Pizarro noch eine Länge geblieben ist.
Der hat nämlich gesagt, pass auf, ein Jahr noch, aber ihr macht nie wieder so einen Song, okay? Da war der Deal.
Ja, ich muss auch sagen, der Song ist schon...
Ja,
der
ist schon, muss der man schon auch, ja.
Schenkelklopfer.
Ach ja, so. Mein Gott, muss ja nicht immer ein Welthit sein, ne? So.
Nee, genau. Aber so kann ich, also ich habe es jetzt nicht gerappt, aber ich kann wenigstens von mir erzählen, dass ich auch mal einen Song für meinen Verein gemacht habe. Auch wenn ich nur an der Hook die 7. Stimme ein bisschen mitsinge, Pizarro, oho, aber reicht. Aber Gunnar...
Ey, aber ohne Scheiß, der lief ja, man muss ja auch sagen, der lief ja im Stadion dann auch, ne?
Regelmäßig.
Regelmäßig? Ja. Ich hab den einmal gehört.
Regelmäßig lief der im Stadion. Immer wenn Pizarro...
Einmal regelmäßig, ja. Genau. Ja.
Monatelang. Also, da mache ich mir... Aber guck mal, Gunnar, um kurz einmal das abzuklopfen. Werder-Fan seit wann?
Boah, seit ich mich eigentlich denken kann. Vielleicht so 93, wo man so 7 war, wo man so ein bisschen mitgekriegt hat. Ich war 93-7, glaube ich. Mhm. Da habe ich so ein bisschen mitgekommen, kriege, was da abging. Und ich komme halt aus der Gegend. Ja. Da gab es halt die obligatorischen Dortmund-Fans, die Bayern-Fans und die Bremen-Fans. Und da habe ich mir natürlich den geilsten Verein ausgesucht, ne?
Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher.
Guck mal, bei der Auswahl dann. Ja. Und dann bleibt dir der andere übrig. Ne?
Genau das habe ich mir eben auch gerade gedacht, da du da nicht mal Schalke erwähnt hast, da mal gucken, was gekommen wäre. Ey, aber dieser Podcast heißt Wichtig ist auf dem Platz. Und ich habe mir überlegt, wenn wir einen Gast haben, müssen wir dich als allererstes genau darauf testen. Und deshalb jetzt der Fragebogen für unsere Gäste. Erste Frage, welche Position hast du gespielt?
Ich habe sehr gerne rechts außen gespielt, aber auch Mittelstürmer. Wenn mein Trainer hat, ich wurde sehr oft eingewechselt nur, und der Trainer hat dann gesagt, Gunnar ist immer für eine Bude gut. Geh mal vorne jetzt rein.
In den letzten 10 Minuten.
Bei 5-0 Führung. Ja.
Aber wann hast du deine aktive Laufbahn gestartet und wann hast du sie beendet?
Ich hab tatsächlich schon in der F-Jugend mal gespielt. Und dann habe ich zwischendurch immer mal gemerkt, okay, alles klar, ich probiere noch mal ein paar andere Sachen raus. Aber ich bin aber immer wieder so ein bisschen zum Fußball zurückgekommen. Beendet habe ich dann in der dritten Herren, wann war das denn? 2006 wahrscheinlich.
Wie alt so warst du da?
Ungefähr.
Wie alt warst du da?
Naja, kurz nach, 19, ja. 20, ja.
Das heißt,
20
das
ist war schon der Höhepunkt in der Karriere erreicht, ja.
Da war es schon über dem Zenit.
Ja. Das war der Moment, wo du schon die ersten 300 deiner 1400 Kreisligaspiele hinter dir hattest, oder?
Die ersten 500 wahrscheinlich schon, ja. Also ich habe ein paar mehr, ja.
Ja, genau.
Also ich habe einfach nur, um das nochmal vielleicht festzuhalten, ich habe aufgehört, wann war das denn? Vor 4 oder 5 Jahren müsste das gewesen sein. Da habe ich dann die aktive Karriere beendet und gestartet bin ich, ich weiß nicht mehr genau, 1907 oder 8 irgendwie so in dem Jahr muss das gewesen
sein. Ja, ja, glaube ich auch.
Ja, aber mir wird irgendwie Saufen immer wichtiger. Und dann habe ich, irgendwann waren die Spiele, die waren dann ja auch immer sonntags früh um 11 und sowas, ja. Wo man denkt so, oh, das schaffe ich nicht.
Ja, glaube ich, geht weiter, mein Stickbrief ist noch nicht zu Ende. Was war der größte Erfolg in deiner Karriere?
Ich bin, aufgestiegen natürlich, 2-mal, glaube ich sogar.
Ja, welche Klasse?
Von der, muss man dazu sagen, wir haben einen neuen Verein gegründet und mussten ganz unten anfangen mit dem SV Westholzfelde, SVW. Haben ganz unten angefangen, 5. Kreisklasse und haben die sowas von krass dominiert, mit 100 Toren Vorsprung gewonnen. Das war so das Größte, was ich erlebt habe.
Das schlechteste Spiel in deiner Karriere.
Und selbst da saßt du nur auf der Bank, ey?
Ja, nein, genau. Nicht. Also okay. Ich habe auch manchmal von Anfang an gespielt, aber ich habe auch öfter mal von der Bank gespielt.
Ja, okay. Sehr gut. Das schlechteste Spiel deiner Karriere?
Aber ich weiß noch, dass ich irgendwann mal ein Spiel hatte, wo ich Stürmer gespielt habe und alles verballert habe, was uns an Chancen ergeben hat. Aber das war sehr, sehr traurig. Aber ich wurde dann, glaube ich, ausgewechselt und wir haben zum ersten Mal 1-1 nur gespielt zur Halbzeit und dann wurde ich ausgewechselt und wir haben 9-1 gewonnen.
Ja, danach war die Stimmung dann auch nicht mehr so gut.
Das ist ein Signal.
Oder? Wir haben natürlich gewonnen, aber es lag dann nicht mehr an mir.
Nee.
Das ist dann ganz interessant, weil das schon die nächste Frage wahrscheinlich beantworten könnte. Was war das wichtigste Spiel, das du von der Bank aus gesehen hast?
Nee, pass auf, das war noch ein anderes. 2-2 haben wir gespielt gegen Edewecht. 0-2 haben wir zur Pause hinten gelegen.
Ja.
Ich kam rein, habe beide Tore gemacht zum 2-2. Es war das einzige Unentschieden in der ganzen Saison.
Das war wahrscheinlich dann wirklich das wichtigste Spiel deiner Karriere. Ja. Was war die höchste Klasse, die du jemals erreicht hast, fußballerisch?
Boah, das war vielleicht Kreisliga. Ich habe nicht hochgespielt.
Ja. Aber mit dem Herzen immer dabei.
Und ich habe mehr so gerne privat gespielt. Ich war nicht auch nicht der Beste im Training. So habe dann immer gedacht, ja, ich will mich auch nicht verletzen. Ne, so einer bin ich auch schon gewesen.
Hast du mal einen Platzverweis gekriegt eigentlich?
Nee, das allerhöchste war gelbe Karte.
Okay, langweilig.
Aber kein Platzverweis?
Wir hatten tatsächlich aber auch viele, die das übernommen haben bei uns. Wenn irgendwas schlecht lief, hatten wir so ein paar Leute, die sich geprügelt haben und den Platz auch nochmal kaputt gemacht haben. Und dann solche gab es auch bei uns. Von daher musste ich das gar nicht machen.
Klingt nach einem ganz normalen Kreisliga-Sonntag in Gelsenkirchen, oder? Was sagst du, Pillow?
Ja, du, also Kloppereien. Ich glaube, das wird immer ein bisschen heißer gekocht, als das gegessen wird. Ich meine, klar, das
definiere Kloppereien.
In den 78, ja, im Sinne von Boxerei. Also nicht mehr Fußballtreterei, sondern so, komm mal runter vom Platz, jetzt fick ich deine Mutter. Ja, ist mal vorgekommen, aber das war also wirklich, wirklich selten. Wirklich selten. Ja.
Also wir waren so eine Säufertruppe. Da hat der Torwart irgendwann mal im Spiel, weil er noch so verkatert war, neben das Tor gekotzt und dann weitergemacht.
Mein Gott.
Klingt nach einer sehr guten Truppe.
Das gab uns nicht. Ne?
Dann wäre die nächste Frage genauso wichtig. Wenn du dich dran erinnerst, was war der beste Spruch, den du je von einem deiner Trainer gehört hast?
Naja, also Gunnar ist immer für eine Bude gut, ist ja auch schon mal geil, oder nicht?
Okay, alles klar, den können wir so stehen lassen. Finde ich sehr gut. Und die Abschlussfrage, und damit können wir dann, glaube ich, kurz checken, das muss Pillow dann gleich sagen, ob du offiziell in diesem Podcast weiter dabei sein darfst. Was ist wichtig auf dem Platz?
Ja, dass das Herz mitspielt, ne? Ergebnis ist egal, solange die Einstellung stimmt, würde ich sagen.
Sehr gut. Pillow, was sagst du, darf er weitermachen?
Es war 2 € im Phrasenschwein, aber ja, darf man weitermachen.
Ja, okay, können wir aber zusammenfassen. Ja, aber
man wollte auf die Frage beantworten. Ne?
Ja, ja, genau. Mal gucken.
Flachspielen hoch, gewinnen.
Ja, eigentlich will ich da ja auch nur Phrasen haben und mal gucken, wer die beste haut. Insofern, aber Pillow ist zufrieden, Gunnar darf weiter dabei bleiben. Ich würde sagen, dann fangen wir aber direkt mal mit den News an, denn da haben wir ja natürlich beide diese Woche wieder was mitgebracht. Was hast du dir ausgesucht?
Ich habe mir dieses Mal als News der Woche den zwar erst in 2 Jahren bevorstehenden, aber dennoch jetzt schon angekündigten Rücktritt von Christian Seifert als Geschäftsführer der DFL.
Pass mal auf, jetzt die emotionale Frage. Was hat das in dir ausgelöst?
Ja, also emotional relativ wenig, ne?
Ja.
Aber und ja, aber ist gut, dass du die Frage so formulierst, weil jetzt musst du ja schon hingehen und oder jetzt befinden wir uns im Jahr 2020 und jetzt oder spulen wir noch ein bisschen zurück in die 2-3 Monate, die wir dieses Jahr noch hatten vor Corona. Und sind dann in der Zeit angekommen, wo ja du in den Traditionsvereinen alle Nase lang die Leute anfängst meckern zu hören, dass die Tradition verloren geht und die Nachspielzeit wird mittlerweile von Festina präsentiert in der Veltins Arena auf Schalke und in der Halbzeit siehst du die Fanbox von Bocklünder und da gibt den Familienblock und das Family Paket noch mit Pop. Ich kam vor, aber das ist schon ein paar Jahre her, da kam ich tatsächlich mal einer meiner seltenen Gastspieler auf der Tribüne und da saßen da vier so, weiß nicht, Harvard-Absolventen mit einer Tüte Popcorn im Fußballstadion mit einer Tüte Popcorn, Nico. Ich war mit meinem Sohn, der war noch ein bisschen jünger, wäre der nicht da gewesen. Ich glaube, die hätten da Popcorn direkt aufgefressen. Du befindest dich halt in der Welt mittlerweile im europäischen Spitzenfußball oder ja, so spitze ist der Fußball auf Schalke gerade nicht, aber du weißt schon, was ich meine, in den europäischen Top-Ligen, wo die Romantik, die Fußballromantik nach und nach immer weiter verloren geht. Und da ist sicherlich der Kollege Seifert und die DFL, die da halt das Produkt Bundesliga vermarkten, nicht ganz untätig dran, ist richtig. Allerdings würde ich den zur Seite schieben, weil ich persönlich mich schwer tue, Alternativen zu finden, um im heutigen und dann tatsächlich mal ein bisschen europäisch gesehen, da versuchen mitzuhalten mit den finanziellen Mitteln, die heutzutage ausgeschüttet werden, ohne solche Schritte zu gehen. Also mag sein, dass es da irgendwelche krassen Typen gibt, die da Konzepte entwickeln können. Ich persönlich wüsste es nicht. Deswegen, ich meine, du hast mir letztens so ein Video von irgendeinem Typ geschickt, der sich riesig darüber echauffiert hat, dass da gerade über irgendeine europäische Super League in Corona-Zeiten verhandelt wird und sein Ansatz war, ja, sollen sie machen, sollen sie dann gehen und sollen sie Red Bull Leipzig mitnehmen und sollen sie da ihre Superliga spielen und wir haben unsere nationalen Ligen und da kann dann vielleicht mal wieder, ja, jedes Jahr einen anderen Meister geben als immer denselben, ja?
Werder Bremen, habe ich gesagt, du wolltest...
Ja, gab's gut,
da das, keinen Verein, den wir gewinnen hätten können.
Ist schwierig, das wird auch schwierig, wenn die anderen 17 Mannschaften rausgehen, weil da kommen dann 17 neue nach und da wird immer noch schwierig, nein. Aber lass uns wirklich diese traditionell und fußballromantische und emotionale Seite mal ganz beiseite schieben und uns zumindest jetzt für die Diskussion darauf einigen, dass die Vermarktungswege, die DFL die letzten Jahre gegangen sind, notwendig sind, um den deutschen Fußball, die deutsche Bundesliga auf internationaler Ebene zumindest ansatzweise konkurrenzfähig zu halten. Mit den Arab Money, die da in England gehandelt wird, das ist eh so ein Thema. Aber wenn wir da zur Seite schieben und dann einfach mal gucken, was da in den letzten Jahren so gemacht wurde, wie die Vermarktung der TV-Gelder abgelaufen ist, welche Beträge da nach und nach ausgeschüttet worden und erhöht worden sind und ganz, ganz, ganz wichtig, wie innerhalb von kürzester Zeit, vielleicht anderthalb, zwei Monaten dieses Jahr, im ersten Lockdown und Corona und wir müssen alle sterben, ein Hygienekonzept entwickelt wurde oder ein Konzept für Fußballspiele, dummerweise ohne Fans, aber im zweiten Step ja dann haben wir es gesehen, auch wenn nur für kurze Zeit mit Fans, entwickelt wurde, das halt auf, ja, wahrscheinlich weltweit als Vorlage dafür gedient hat, dass die Ligen irgendwann nach und nach alle wieder losgegangen sind. Dann glaube ich, wenn wir das in Summe nehmen, hat der Seifert da einen ziemlich, ziemlich, ziemlich guten Job gemacht und ich glaube, dass du den Posten halt nicht einfach so besetzt. Also, weißt du, wenn du jetzt den Heidel da hinsetzt, dann wird schwierig, so. Deswegen glaube ich, dass das für die Ausrichtung des deutschen Fußballs, zumindest auf kommerzieller und finanzieller Seite, eine ganz, ganz wichtige Personalie ist für die Zukunft, die, gut, ich formuliere es mal so, gut, dass er schon 2 Jahre vorher Bescheid gesagt hat, weil da eins zu finden wird nicht so einfach.
Wollte ich gerade sagen, das macht das Ganze ja am Ende noch rund, dass er das 2 Jahre vorher ankündigt, um damit dann quasi auch noch nicht so ein Loch schaffen zu lassen, sondern sein Werk quasi irgendwie A, vollendet und B, auch den Leuten Möglichkeit gibt, da Nachfolge zu bauen. Ja. Aber Gunnar, ich meine,
ich kann dir gerade mal sagen, so, ich übernehme gerade auf der Arbeit auch das ein oder andere Thema, weil die einen oder anderen Leute uns verlassen. Von daher, bei mir sind so die Übergabe-Zeiträume so 1 bis 2 Tage für Themen, wo andere sich ein Jahr eingearbeitet haben. Von daher sind 2 Jahre ein sehr großzügiger und fairer Zeitraum, das vorher anzukündigen.
Ja, definitiv. Aber Gunnar, jetzt ist für uns aus Werder-Sicht das TV-Geld ja teilweise auch wirklich arschrettend. Was ist, also hast du irgendwie einen Bezug dazu? Hast du das überhaupt mitgekriegt?
Zu Seifert, ich habe das natürlich mitbekommen und ich habe den eigentlich nie so richtig wahrgenommen. Also diese TV-Gelder-Sache schon, dass er immer mehr rausgeholt hat. Ich habe den erst wahrgenommen, als es wirklich um die Sicherheitskonzept dieses Jahr ging und um Corona und dass er da wirklich relativ schnell irgendwie was geschaffen hat oder die zusammen im Team, dass es dann im Mai wirklich losging als erste Liga in komplett Europa. Und da habe ich auch vollsten Respekt, aber der kam mir immer vorher so ein bisschen vor wie der trockene Wirtschaftstyp, der da irgendwie im Hintergrund fungiert, ohne irgendwie groß emotional irgendwie dabei zu sein. Aber das mit Corona hat mich schon beeindruckt und deswegen ist auch cool. Und ich finde es auch mit dem 30. Juni, das finde ich auch geil, dass der das anderthalb Jahre vorher ankündigt, auch gerade weil diese Corona-Krise ja auch noch nicht überwunden ist. Wenn er jetzt sagen würde, ey, ich würde jetzt gehen und jetzt stecken wir gleich wieder in dem nächsten Lockdown und wir müssen da noch irgendwie schärfer irgendwas regeln. Und das finde ich eigentlich cool, dass er das auf jeden Fall nicht jetzt zum Jahresende macht, deswegen, wo wir mitten wieder in so einer Pandemie stecken oder in so einer zweiten Welle, dass der sagt, okay, ich mach mal weiter. Ich weiß die Gründe nicht, warum der das gesagt hat, aber das finde ich schon, wenn das einer der Gründe ist und so, finde ich das schon cool.
Ja, also ich glaube, insgesamt wird bei dem auch der Grund sein, der hat ja schon ziemlich viel erreicht. Und ich glaube, mit der Liga ist es jetzt auch relativ limitiert, weil du der Premier League nicht mehr ganz hinterher rennen kannst. Das Rennen kannst du nicht gewinnen. Ansonsten hat er jetzt innerhalb seiner Amtszeit von, ich glaube, also ich muss mal kurz nachdenken, seit 15 Jahren für die DFL gearbeitet.
17, oder? 15?
Ja, 15 Jahr, 2005 ja, angefangen, es werden 17 am Ende sein. Ja,
genau, okay.
Und hat er einfach mal die Einnahmen, die Fernseheinnahmen für die Vermarktung der TV-Rechte einfach verdreifacht. Ist auch einer der Gründe, warum die Liga dann, glaube ich, auch so ein bisschen auseinandergezogen wurde, weil dadurch dann natürlich viel Geld da oben auch geblieben sind, wo es früher wenig gewesen sind. Aber wenn sein Job ist, Geld für die Liga zu verdienen, war das ein krass beeindruckender Job, den er gemacht hat. Und ich sehe, ich habe mal so ein längeres Interview mit dem im Kicker vor einigen Jahren gelesen. Und da war es wirklich so, okay, du liest hier quasi ein Gespräch mit einem wirklich Wirtschaftsmensch und so, relativ emotionslos und dann aber scheint immer wieder durch, dass der aber trotzdem, glaube ich, unheimlich integer und sachlich ist, weil ich habe kein böses Wort über den gehört, außer dass ab und zu mal ein paar Manager über Verteilung meckern, was aber, glaube ich, ganz normal ist. Aber ansonsten gibt es da nichts, was es zu beanstanden gibt. Insofern entsteht da eine Lücke. Also
grundsätzlich, wenn du, glaube ich, 15 Jahre in Deutschland in so einem Amt tätig bist, dass dir so viele Möglichkeiten gibt, vielleicht den einen oder anderen Euro extra dazu zu verdienen auf Wege, die dann gerne mal in Luzern vor Gericht landen und du da 15 Jahre lang nicht auffällig geworden bist, dann hast du das, glaube ich, grundsätzlich schon mal ganz gut gemacht. Nein, aber ich glaube auch, dass er und ich stimme Gunnar da schon auch teilweise zu, also wenn man sich überlegt, der macht das seit 15 Jahren. Vor 15 Jahren hatte ich keine Ahnung davon. Ich wusste gar nicht, ob ich da schon mir bewusst war, dass es sowas wie die DFL überhaupt gibt. Und tatsächlich ist er in den letzten Jahren erst immer wieder mehr in Erscheinung getreten, hat sich immer dezent im Hintergrund gehalten. Aber ich glaube auch, dass er sich einfach jetzt hier nach 15 Jahren, der hat das Hygienekonzept hingelegt, das wurde abgesegnet und dann stand er in eine Skype-Konferenz mit allen Beteiligten. Muss ich euch wirklich noch was beweisen? Nein! und hat das Mic fallen lassen, ist rausgegangen.
Aber das muss man mal wirklich sagen, dieses Hygienekonzept, auch je sehr du es vielleicht auch immer noch so kritisch beäugen kannst, aufgrund muss das alles so sein, damit hat er, glaube ich, also Profisport auf der Welt, glaube ich, auf jeden Fall einen entscheidenden Schub gegeben. Ich lehne mich so weit aus dem Fenster, ohne den hätte es wahrscheinlich auch die NBA nicht zu Ende gespielt, hätte es die NFL-Saison jetzt nicht gegeben, Champions League hätte nicht stattgefunden und so weiter und so fort. Also es ist schon beeindruckend.
Ja. Also du musst dir schon bewusst werden, das wird er nicht alleine gemacht haben, ne?
Nein,
da gehört
immer ein
Team
klar.
Dazu.
Du weißt,
und,
was ich meine.
Ja, klar. Und den, also muss man vielleicht nochmal dazu sagen, den gehört genauso viel Credit, obwohl ich die alle vom Namen nicht kenne. Aber trotzdem hast du am Ende mal einen, der die Kappe dafür aufhat und wenn das in die Hose gegangen wäre, dann hätten sie auch alle gesagt, hat der Seifert Scheiße gemacht und nicht der Seifert und sein Team hätten Scheiße gemacht. Von daher ist das, glaube ich, ganz okay, wenn man jetzt sagt, der Seifert hat das gut gemacht, wohl wissend, dass da noch andere Aktien drin hatten und mitgewerkelt haben.
Ich hatte ein Jobangebot für ihn übrigens. Das aber zu kurzfristig wäre. beim erfolgreichen Fußballclub. Barcelona steht kurz vorm Konkurs, heißt es. Das ist meine News. Und das ist
etwas, Wahnsinn, oder?
Ja, das ist etwas, was nicht in meine Welt gepasst hat. So.
Nee, gar nicht. Ich glaube da immer noch, das ist Fake News. Donald Trump hat schon getwittert, Fake News.
Ja, genau.
Wann ist eigentlich die Wahl? Morgen, übermorgen?
Also wenn das hier ausstrahlt, ne? war sie gestern, ja. Wenn das hier kommt, war sie heute Nacht und wir wissen jetzt schon, wer Präsident ist. Wir wissen es jetzt noch nicht.
Na, letztes Mal hat das ja auch 100 Jahre gedauert, oder? Bis Freitag weiß man das doch nicht.
Mal gucken. Also, ja, das hier wird ja Mittwoch rausgehauen. Aber zurück zum Thema zu kommen, also oder mal, ich Gunnar, gleich an dich. So, Barcelona und Konkurs sind Dinge, die passen nicht zusammen, ne?
Es passt überhaupt nicht zusammen und auch, dass sie, also das liegt ja wohl offensichtlich, also natürlich am Finanziellen, aber auch, dass die Spieler irgendwie also nicht weniger Geld verdienen wollen, ne? Und es ist einfach so Wahnsinn, dass so auch so ein großer Verein, der sich so krass vermarktet mit allem drum und dran, Trikotverkäufen und Fanbase und Sponsoren und sowas, dass die trotzdem, und die spielen ja auch wieder, trotzdem so krass an den Zuschauereinnahmen dran sind, ne? Und dass sie so hart verschuldet sind außerdem auch noch. Ja. Wo man denkt, okay, die sind ja härter verschuldet als jeder Bundesliga-Club. So, wo man auch denkt, krass, und dafür.
Ja, wenn man sich das mal so, ich glaube schon, wenn man sich das mal so vorstellt, dass wahrscheinlich aber auch so Verträge wie der von Lionel Messi eben dazu führen, dass diese Zahlen so rot werden konnten sind. Und
der will jetzt ja auch noch so eine Bonuszahlung haben, ne?
Warte mal, die wollten ihn ja nicht gehen lassen, was los? Wir hätten ja die Möglichkeit gehabt, sein Gehalt zu sparen, also.
Ja, genau. Und das macht diesen ganzen Cocktail halt noch so spannender, weil du hast dich ja schon hier am Saisonbeginn so ein bisschen darüber echauffiert, dass sie da keine gute Figur abgegeben haben. Jetzt ist ja Bartolomeo, der Präsident, auch diese Woche geschasst worden, auch noch gegangen, hat quasi nochmal erzählt, ey, ich habe diesen Verein zu einer, auf Sponsorseite zu einer Weltmacht gemacht, also haltet mal alle bitte die Fresse. Übrigens sind wir aber trotzdem pleite und deswegen muss ich jetzt, gehe ich jetzt auch und verlasse das sinkende Schiff und habe euch übrigens Messi noch hier gelassen, der so stinksauer ist, dass er auch gar keine bereit ist, von seinen 35 Millionen im Monat auch nur einen Cent abzugeben, so für Corona. Ich glaube, der würde das eher machen, wenn es irgendwie karitativen Zwecken gespendet wird, als wenn es Barcelona retten würde. Und das muss man sich auch mal vor Augen führen. Aber es ist eine ziemlich absurde Nummer und vor allen Dingen, wenn man dann aber im Vergleich sieht, dass ja auch, keine Ahnung, Real Madrid jetzt auch nicht auf Rosen gebettet ist, dadurch, dass die Zuschauer wegbrechen, scheint diese ganze Liga so ein bisschen ins Wanken gekommen zu sein. Ne? Da sind es wirklich nur noch die TV-Bilder, die retten.
Ja, ist wirklich krass. Also kann ich nur noch mal wiederholen, was Gunnar und du jetzt gerade schon gesagt hast. Man kann nicht glauben, dass so ein Verein mit Trikot und Werbesponsoren und hasse nicht gesehen, dass die ein halbes Jahr vielleicht jetzt ohne Zuschauer und auf einmal eine Gehaltseinsparung bei den Spielern von, ich weiß leider nicht über welchen Zeitraum, weil der wäre noch mal relevant, finde ich, aber eine Gehaltsersparnis von 190 Millionen Euro erwirken wollen, um dieses Loch wieder zu schließen. Was zahlen denn da, wie viele Fans passen denn da rein und was zahlen die für ein Ticket? 300 Euro oder was?
Ja, also ich kann dir erzählen, ich war mal Champions League Barcelona gegen Bayer Leverkusen.
Ja.
Und ich war, wenn ihr diese Bilder vom Stadion seht, das ist ja so offen, dann gibt's ganz oben ganz oben ist so ein Gitter noch, so, das ist das allerletzte. Ja. Ich saß genau da drunter, also ich war wirklich allerletzte Reihe und die Karte
da. Nico saß auf dem Dach.
Ja, genau. Und die hat 150 Euro gekostet.
Und konntest du das sehen denn?
Ja, klar. Also so ziemlich, das war halt aber wirklich so wie bei FIFA die weite Perspektive, dass du wirklich nur noch kleine Punkte durch die Gegend rennen siehst.
Vogelperspektive.
So. Ja, strategisch, also ich hab, sagen wir so, das ist auch ganz witzig. Ich habe in dem Abend hat Messi diese 7 Tore in einem Spiel gemacht dagegen bei Leverkusen, als sie so hoch gewonnen haben. Und ich habe das Messi-Spiel verstanden, weil nämlich Leverkusen so in 4-4-2 da stand und du Messi gesehen hast, wie er zu Fuß, also nicht gelaufen, sondern immer zwischen, so der ist gegangen und hat sich zwischen die Linien gestellt und dann hat er einen Ball gekriegt und dadurch war immer ganz helle Aufregung. Und dann ist er wieder rausgegangen und ist wieder in die andere Richtung und das war total geil von oben zu sehen, wie der alleine durch Spazierengehen Bayer Leverkusen auseinandergeschraubt hat.
Du, das ist aber grundlegend, dass Mittel kompakte Mannschaften auseinander versuchen zu reißen, indem du zwischen die Ketten kommst, ne?
Und ja, besten, genau.
Wenn das dann noch so einer wie Messi ist, dann merkt die Mittelfeldreihe, oh scheiße, wir haben nicht aufgepasst. Die Abwehrreihe merkt, oh, jetzt müssen wir im 1 gegen 1 gehen. Die kommen nicht hinterher. Ist oft der Schlüssel zum Erfolg. Aber ich weiß, was du meinst aus dieser, ich saß auch schon mal einmal im Stadion ganz weit oben und das ist nochmal ein anderer Blick, als wenn du, was weiß ich, 5-3 in der Kurve stehst. Ne?
Und um jetzt wieder zurückzukommen, dass das aber der Grund dafür ist, dass Barcelona pleite ist, kann ich mir nicht vorstellen. Aber gesetzt den Fall, dass es wirklich so kommt, ist, ich meine, das Land ist Corona-seitig gerade ganz schön gebeutelt. Wirtschaftlich wird die das ganz schön umhauen. Und wenn jetzt auch noch die beiden großen Fußballvereine, bei Real Madrid weiß man es nicht, aber Barcelona auch noch ins Wanken gerät. Mein lieber Scholli. So, mal gucken, wir werden es erfahren. Also noch wissen wir nichts. Wir müssen im Januar abwarten, um zu sehen, was passiert. Und gucken, ob Messi bereit ist, ein paar Euro abzugeben. Und Co.
Haben die denn hier, also Arsenal hat doch sogar hier den Sponsor, hier, wie heißt der, diesen kleinen Dinosaurier oder was die hatten?
Der Maskottchen. Maskottchen gefeuert und Özil hat gesagt, ja, warte, ich bezahle den.
Ja.
Ja, Maskottchen vorhin, das sind auch so, ne, also guck mal, jetzt, weißt du, ich kann mich noch vor ein paar Monaten erinnern, wo Schalke Häme und Spott gekriegt hat für den Härtefallantrag und dafür, dass sie irgendwelche Busfahrer, die Jugendspieler hin und zurückgefahren haben, ausgetauscht haben gegen Dienstleister, der das macht. Und also zumindest für diesen Härtefallantrag waren die Häme auch vollkommen berechtigt. Also ich habe mich da selber tagelang für geschämt, müssen wir nicht drüber reden. Aber nichtsdestotrotz sehen wir, Jana kochen auch noch mit Wasser, da ist die Kacke genauso am Dampfen.
Ne? Ja, genau. Das wird auch noch ganz spannend. De facto ist es so, dass die 100 Euro, die ich jetzt regelmäßig in FIFA investiere, um genug Points zu sammeln, Barcelona nicht helfen würde. Aber wir kommen, glaube ich, dann mal zu unserer FIFA-Ecke, denn da gibt es Neuigkeiten. Das muss Onkel Pillow gleich wieder ein kleines bisschen übernehmen. Ich kann nur erzählen, Gunnar, du bist ja im Moment im Exil und machst so eine andere Produktion, sitzt in Hannover. Hattest du schon Chance, FIFA zu spielen dieses Jahr?
Ja, also ich habe tatsächlich bis gestern FIFA 20 gespielt, bis du mir das dann geschenkt hast, eben gerade. Ich habe es aber gerade schon installiert und bin dabei und ich freue mich auf meine PlayStation 5, die ich vorbestellt habe.
Also du hast eine gekriegt, sehr gut.
Meine Vorbestellung wurde auch nicht gecancelt und deswegen freue ich mich darauf, dass ich bald da dann auch FIFA 21 spielen kann.
Ja, sehr gut. Ich muss nämlich sagen, bisher hat's mich ganz schön angefixt und macht sehr, sehr viel Spaß dieses Jahr. Nachdem ich, also Pillow und ich jetzt so letzten, ich weiß nicht, 2-3 Jahre so ein bisschen intensiver und jetzt auch hier uns über die Grenze von Hip-Hop hinaus immer Kontakt haben, ist natürlich auch FIFA und FIFA Ultimate Team immer ein entscheidender Faktor gewesen, weil er ja wie ein Irrer da drin unterwegs ist. Alter, du musst dir mal vorstellen, Pillow, darf ich das erzählen?
Wie ein Irrer ist totaler Quatsch.
Aber komm, darf ich vom letzten Telefonanruf erzählen?
Ja, aber in nicht nur den Telefonanruf, sondern auch die Aussage von der, ja, wenn da mal sich eine Möglichkeit auftut, ein paar Coins zu machen, sag ich mal Bescheid.
Ja, genau, das, ja, okay. Ich fange so an. Ja. Also, dann fange ich
ist
an.
Ist aber gefloppt, ne? Schon mal vorweggenommen, ist total gefloppt.
Ja, okay, hör auf zu spoilern, ich will die Geschichte nur kurz erzählen. Also, ich will dieses Jahr ja wirklich FIFA Ultimate Team rein. Ich habe ein bisschen Geld investiert und habe mit Points versucht zu teamen. Hab mir auch ganz gute Teams zusammengestellt. Pillow war hier in Hamburg. Wir haben gemeinsam, finde ich, ein sehr, sehr gutes spanisches Team für mich zusammengestellt. Das ist bisher auch das Beste. Ich habe mir ein englisches noch zusammengestellt und so. Ich mache das gerade, probiere alle mal ein bisschen aus. Ich verkaufe die alle, keine Sorge, Coach. Das spanische Team, das mit Abstand Beste, mit dem macht es richtig Spaß zu spielen. Da haben wir auch richtig so wie sich's gehört, so Werte verglichen und so ganzen Scheiß. Und ich bin dadurch angefixt worden. Aber mir reichen natürlich die Coins nicht, so, weil am Ende kann ich damit nicht die ganz Großen kriegen und irgendwann stoße ich an Grenzen und dann hauen sie mir alle den Arsch voll, wenn ich mal Weekend League spiele, was ich dieses Jahr vorhabe, was ich noch nie gemacht habe. Und ich habe versprochen, Pillow, wenn ich Weekend League spiele, dann streame ich das auch alle Tage und baller durch und gib Vollgas.
Geil, ich freue mich jetzt schon, ey. Boah, kauf auf jeden Fall 4 Joypads, damit du 3 smashen kannst und trotzdem noch weiter spielen kannst.
Ja, ich habe schon Angst davor, Alter. Und ich habe vor allem mehr Angst davor, wenn ich da mit einem Sieg aus der Weekend League rausgehe und mich
auf einen wird es nicht rauslaufen. Nein.
Zu Tode blamiere. Aber dazu gehört ja dann Coins machen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, weißt du ja selber. Entweder du nimmst Geld in die Hand und ballerst und dann kannst du dir Points und dann kommst du zu Teams. Oder Pillow. Und Pillow hatte so die eine oder andere Idee. Und da müssen wir vielleicht nicht zu sehr ins Detail gehen hier an dieser Stelle.
Ist das illegal oder was?
Nein,
das nicht.
Nein, aber natürlich nicht.
Nee, ist nicht illegal, aber das
warte ist mal, wieso ist direkt, wenn ich ins Spiel komme, ist direkt der Verdacht des Illegalen im Raum? Ja,
weil du Rapper aus dem Pott bist, Junge, das ist der Grund. Aber das war so geil. Und dann ging es darum, wie man eventuell noch mehr Coins kommt, damit man auf dem Transfermarkt vielleicht einen ganz guten Handel machen kann oder so. Krieg ich 23 Uhr, ich lieg auf dem Sofa, bin so schon so am Wegballern. Achso, nee, vorher habe ich gesagt, wenn du mal eine Idee hast, ruf mich an. 23 Uhr ruft er mich so an, Nico, ich habe die Idee, du müsstest das machen und dann müsstest du das und das und das. Und das war so etwas, wo du quasi dann eine Stunde lang immer 5 Tastenkombinationen gleichzeitig drücken musst. Und so.
Nein, und, gar nicht, das hast du falsch verstanden. Nein,
okay,
nein.
Das wird ja auch immer sein. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann aber die Fahne, weiße Fahne gehisst und habe gesagt, kriege ich nicht hin, schaffe ich nicht. Und deswegen weiß ich, dass mein Ride oder Drive dieses Jahr auf jeden Fall limitiert sein wird. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Pillard ist halt schon gut dabei. Du hast auch eine ganz gute Weekend League gespielt, glaube ich, oder?
Eine ganz gute mit Sicherheit. Und ich habe die ersten beiden gespielt. Bei der ersten bin ich mit 14 Siegel rausgegangen und in Gold 3 gelandet, was so, also das schafft eigentlich jeder, meines, obwohl nicht jeder, aber das ist schon so das Standardergebnis. Dann der nächsthöhere Rang sind 17 Siege, dann ein bisschen Gold 2. Das habe ich bei der zweiten Weekend League knapp verpasst um einen Sieg. Ich habe 16 geholt statt 17. Und jetzt das Wochenende habe ich leider nicht geschafft zu spielen und dann schauen wir mal, also für nächste Wochenende sollte dann mal Gold 2 anstehen und das ist dann auch so das, wo ich in der Regel angesiedelt bin und der Angriff auf Gold 1, also machen wir uns nichts vor, das ist mir einmal gelungen in den letzten 3-4 Jahren 20 aus 30 Siege zu holen und ja.
Aber so, wer ist denn da so in deinem Team?
Mein aktuelles Team ist, kann ich dir sagen, habe ich auswendig, im Tor ist Alisson Becker von Liverpool. Die Innenverteidigung wird gebildet von Joe Gomez und Raphael Varane, flankiert von Ferland Mendy links und Kyle Walker rechts. Und ich habe tatsächlich gerade, normalerweise bin ich jetzt die ersten Wochen mit einem 4-2-3-1 angetreten, klassisch wie immer. Ich switche aber gerade rüber auf 4-4-2 mit zwei Sechsern und einem linken und einem rechten Mittelfeld und zwei Spitzen. Da komme ich gerade sehr, sehr besser mit zurecht als mit 4-2-3-1. Und je nachdem, welche Formation schwankt hat gerade zwischen, also die beiden Sechser sind immer N'Golo Kanté und Thomas Partey, linker Flügel Leroy Sané, rechter Flügel Gareth Bale und wenn es dann in der Variante mit einem Zehner und einem Stürmer ist, dann Kai Havertz und Timo Werner, wenn es zwei Stürmer sind, dann Timo Werner und Pierre-Emerick Aubameyang, den habe ich mir jetzt diese Woche nochmal dazu gegönnt. Aber man muss dazu sagen, ich hatte das riesen Glück, Zinedine Zidane Impact zu haben, den Icon, der zu dem Zeitpunkt 2,8 Millionen wert war, den habe ich dann natürlich verkauft und das bietet mir natürlich jetzt für den weiteren Verlauf der nächsten Monate einiges an Handlungsspielraum, sagen wir so.
Ja, das ist krass. Das ist krass. Gunnar, wie gut bist du da unterwegs gewesen bisher?
Ah, oh, Ultimate Team, ne? Dieses, ich weigere mich da immer so viel Kohle reinzuballern. Mhm. Und dadurch, ja, ich habe dieses letztes Jahr nicht gespielt, Ultimate Team, aber ich will, glaube ich, diesmal wieder auch mir ein Team aufbauen. Deswegen, ach, ich habe es ja erst seit heute.
Aber sagen wir, wie es ist, du sitzt da gerade in einer Stadt, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, in der Hannover, man normalerweise ja nicht freiwillig sitzt und machst seit Monaten einen Job, der dir scheiße viel Kohle in die Taschen spielen dass du wahrscheinlich Millionen investieren kannst, um dein Team vernünftig aufzubauen.
Ja, also wie viel Geld mein Job aktuell ist, will ich ja nicht sagen. Aber ja, ich kann schon ein bisschen, meinst du, ich kann mir ein bisschen Kohle in die Hand nehmen. Jetzt, wo ich auch FIFA 21 von dir geschenkt bekommen habe, eben gerade,
ja, schöne Grüße,
kann ich, glaube ich, auch das Geld, was ich da ausgegeben hätte, vielleicht auch in Punkte packen.
Ja. Das kannst du ja zum Punkte bauen. Und wenn du dann mal weißt, wie du nicht weiterkommst und eventuell mal gute Trades machen möchtest, würde ich
dich fragen, oder was?
Nee, um Gottes Willen.
Bloß nicht.
Frag Pillow. Ich habe keine Ahnung. Es ist aber sehr gut, weil ich wirklich mittlerweile dann auch wirklich wie so ein Lemming, alles, was ich machen möchte, frage ich ab und warte auf die Anweisung vom Coach. Ansonsten mache ich da gar nichts mehr. Und ich bewege auch nicht so viele. Ich habe aber dadurch, dass ich so viele Karten hatte, habe ich mir halt, wie gesagt, ein englisches Team zusammengestellt und habe mit dem ein bisschen ausprobiert. Hatte ja unter anderem auch Timo Werner gezogen. Und dann meintest du irgendwann, ich soll den verkaufen und hab das aber irgendwie vergessen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Geld verspielt habe, wenn er da bei mir noch im...
Nee, der hält seinen Wert. Also ich habe jetzt nicht den Preisverlauf seit Spielbeginn von Timo Werner auf der Scheibe.
Das wäre dann verrückt.
Ja, nee, das nicht. Aber ich weiß, dass der sich so im Bereich 220 bis 250k regelmäßig aufhält. An Tagen, wo gerade die Weekend League läuft, bisschen teurer. An Tagen, wo die Weekend League gerade nicht läuft, bisschen günstiger. Also den solltest du nach wie vor für einen guten Preis wegkriegen können. Es gab eine Woche, der hatte schon auch eine Team of the Week Karte gehabt. Was immer bedeutet, in dem Moment, wo die Team of the Week Karte für eine Woche in Packs ist, geht die normale Goldkarte, die du gezogen hast, raus.
So, nee, ich habe eine Team of the Week. Ich habe die Team of the Week.
Ach, du hast den Timo Werner Team of the Week gezogen.
Team of the Werner habe ich.
Ja, okay, der ist nochmal, warte mal, den habe ich jetzt am letzten Donnerstag für 360 oder so verkauft. Halt ihn auf jeden Fall bis Donnerstag, verkauf ihn Donnerstag.
Das sind die Tipps, die ich dann kriege.
Mit ein bisschen Glück kratzt er am Donnerstag die 400 an.
Wie so ein Börsenhandel hier.
Ja, ja, yes. Das läuft auf jeden Fall.
Aber genau, wollte gerade sagen, also ich hatte eigentlich gerade schon eine Steilvorlage von Gunnar verpasst, weil er meint ja gerade, er hat eine PS5 klargeschossen, die jetzt dann halt demnächst mal bei ihm eintrudelt. Da gibt's vielleicht noch im Rahmen des Konsolenswitch von PS4 auf PS5 eine News, die wir den Leuten nicht vorenthalten sollen. Und zwar war es ja bisher so, und entschuldigt mir bitte, wenn ich jetzt gerade mal ein bisschen ablesen muss, damit ich jetzt auch nichts Falsches sage. Bisher, oder anders formuliert, der Next-Gen-Start von FIFA 21 auf PS5 ist am 4.12., so, also 2 Wochen nach Start der PS5. Zunächst war es ja so angedacht, dass du eine digitale Version von FIFA 21 für die PS4 kaufen musstest, um dann das Upgrade für die Digital-Only PS5 zu bekommen. So wurde es bisher zumindest kommuniziert. Jetzt hat sich das alles zum Positiven geändert und alle, groß geschrieben hier in der Nachricht, die der gute Kollege von EA mir hat zukommen lassen, und alle, die FIFA 21 für Generation 4, also PS4 oder Xbox etc. pp., gekauft haben, bekommen ein kostenloses Update auf die Generation 5 Konsole, nachzulesen auf www.ea.com/games/FIFA/FIFA21 und so weiter und so fort. Klickt euch ein bisschen durch. Die Info, finde ich, sollte man nicht vorenthalten. Ja, hatte ich ehrlich gesagt mir auch gedacht, dass der noch kommt, habe mich da aber immer noch bedeckt gehalten, aber jetzt ist er Katze aus dem Sack, also FIFA 21 auf PlayStation 4 gleich FIFA 21 auf PlayStation 5.
Lohnt sich also zuzuschlagen. Vielleicht macht das dann auch noch wieder ein bisschen mehr Hitze auf dem Transfermarkt, die du ja immer noch so ein bisschen vermisst hast hier und da.
Ja, mittlerweile hat der Transfermarkt sich beruhigt und am Ende ist der Markt so, wie er jedes Jahr ist. Da war einmal zu Beginn ein bisschen Bohai, weil Leute sich in der Hose geschissen haben, weil auf einmal so viele Packs und so viele neue Karten und so weiter und so fort. Das hat sich aber gelegt. Aber durchaus interessant wird zu sehen, wie verhält sich der Markt in den Wochen, Monaten, wo dieser Switch von PS4 auf PS5 stattfindet. Wenn ein gewisser Teil der Spieler schon auf PS5 geswitcht ist, ein gewisser Teil aber noch gar keine PS5 gekriegt hat, weil aus Vorbestellungsgründen und so weiter und so fort. Der wird interessant zu beobachten. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Interessante Geschichte. Aber das ist für Freaks wie mich, die sich für sowas interessieren.
Du kannst mir dann aber auch erklären, was dieses Rulebreaker gerade ist, was mich da mal anlacht, ne?
Genau, die Rulebreakers, da habe ich dir sogar, als das erste Team der Rulebreakers gekommen ist, dir noch einen Screenshot von geschickt gehabt. Und zwar das Konzept der Rulebreakers, also generell ist es eine Promo, die jetzt gerade in der zweiten Woche läuft, hat die Scream-Promo aus den letzten Jahren ersetzt. Normalerweise war zu Halloween immer eine Scream-Promo, bedeutet gewisse ausgewählte Spieler haben eine Spezialkarte gekriegt, eine Scream-Karte, und zu Vollmond und dann Halloween wurden gewisse Stats auf dieser Karte für 2-3 Tage geboostet. So, du hattest beispielsweise, kann ich mich erinnern, Ibrahimovic, der, ich weiß nicht mehr, vom Tempo irgendwo im 70er-Bereich
ist.
Ja, nee, das ist schon 2-3 Jahre her. Ich meine, der war irgendwie so im Anfang 70er-Bereich und Schießen war krass. Und an Vollmond und an Halloween hat er auf einmal 91 Tempo gehabt, so für 2-3 Tage, weißt du? So, und danach wieder weg. Die haben halt so mutiert. Aber das Konzept, wie gesagt, da sind wir nicht bei dem, wo wir gerade sind. Das wurde jetzt dieses Jahr ersetzt durch die Rulebreakers. Die Rulebreakers haben permanente Updates oder permanente Boosts in den Stats, nicht bezogen auf irgendwelche Vollmonde oder sonstige Events in der Welt, sondern, wie erkläre ich dir denn am besten? Ich muss mir selber nochmal den Screenshot aufrufen. Wer ist denn das beste Beispiel dafür? Aus dem ersten Team hatten wir Harry Kane. Selbe Beispiel, so ein bisschen wie Ibrahimovic. Krasser Schusswert, krasse Physis und Tempo aber eher Arsch. Und das Konzept der Rulebreakers ist quasi halt diese Schemata, in denen die Spieler auch ja dann am Ende von EA jedes Jahr geclustert werden, die so ein bisschen zu durchbrechen. Daher das Thema Rulebreaker. Und Harry Kane gibt's da jetzt in einer Karte, die Tempo, glaube ich, 91 hat, einen unfassbaren Schusswert, wie aber auch immer normal. Dafür wurde dann aber was von der Physis weggenommen, so weißt du? Also die Stats wurden insgesamt geboost, aber ein bisschen auf die einzelnen Attribute unterteilt. Jede Karte ist ja unterteilt in Temposchießen, Passen, Dribbling, Physis und Defensive. Und du hast da jetzt zum Beispiel, wie gesagt, gerade einen Harry Kane, der unfassbar schnell ist und krass schießen kann, dafür aber weniger Physis hat. Du hast einen Paul Pogba jetzt im zweiten Team, also das erste Team gab es eine Woche lang, jetzt das zweite seit Freitag wieder für eine Woche. Ein Paul Pogba, der auf einmal einen sehr hohen Defensivwert, den er normal auf seiner Goldkarte nicht hat, dafür aber weniger Dribbling. So wurden da halt ein paar Stats umverteilt. Und auch da habe ich die Preisvorläufe sehr sehr intensiv verfolgt und boah, total overpriced. Also Pogba war irgendwie am Freitag, als er rauskam, 1,2 Millionen wert dafür, dass er ein bisschen mehr verteidigen kann. Sondern seine normale Goldkarte chillt irgendwo bei 220, 230, also 230k. Also sehr beliebt bei den Leuten, auch sehr selten. So, wenn du guckst, wie viele davon überhaupt auf dem Transfermarkt sind, sehr, sehr selten, sehr, sehr wenig gepackt. Und ja, die Promo läuft jetzt. Zumindest steht in-game bis morgen noch, dass morgen schon das zweite Team aus Packs geht. Also morgen im Sinne von Dienstag, wenn ihr das hört, ist aber schon Mittwoch. Ich persönlich könnte mir ja vorstellen, dass wenn das Team 2 Dienstag aus Packs rausgeht, die sind immer nur für einen begrenzten Zeitraum drin, dass dann für den Rest der Woche vielleicht nochmal beide Teams reinkommen, was natürlich auch wieder riesige Auswirkungen auf den Transfermarkt hätte. Aber werden wir sehen. Die aktuelle Aussage in-game ist Dienstag 17 oder 19 Uhr. Gehen die Rule Breakers out of packs.
Genau. Ich kann mir das stundenlang anhören. Ich bräuchte so einen FIFA-Podcast oder so. Also
das ist, ja, ja, ist es ja in Teilen. Ist es ja in Teilen.
Ja, das, wir fangen ja gerade an. Da werden noch Dinge kommen, die wir gemeinsam geplant haben. Aber kannst du jetzt verstehen, warum A, diese Faszination dafür immer größer wird und es mich wie einsaugt und B, aber auch wirklich den Begriff Coach hier richtig verdient?
Ja, aber auf jeden Fall, ey. Ich habe nur die Hälfte verstanden, aber das fand ich richtig gut.
Naja, guck mal, also das Ding ist, also ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, und ja, wenn du es so in der Tiefe, wie mich interessiert das Thema halt einfach spannend, so, also nicht spannend, mich interessiert das Thema generell, solche Sachen wie wann ist, und muss jetzt nicht eine Spielerkarte in FIFA sein, das kann auch, was weiß ich, ein Aktienkurs sein oder so, nur da traue ich mich nie ran, weil das ist Real Money, aber mich interessieren solche Sachen, Märkte und so schon generell, aber insgesamt glaube ich, dass weil wir reden ja hier eigentlich nur von einem Spielmodus innerhalb FIFA. Ne? Also FIFA bietet ja deutlich mehr, bietet den Karrieremodus, bietet Volta seit letztes Jahr, bietet dies, das, hast du nicht gesehen. Aber alleine dieser eine Modus, also ich finde aus meiner Sicht in der Welt der Sportspiele absoluter Meilenstein, die da hingebaut haben. Und das hat sich über Jahre dahin entwickelt. Ne? Ich glaube, das erste FIFA Ultimate Team gab's. Wann habe ich denn meinen Verein gegründet? Ich glaube 2011 oder so. Das müsste im ersten oder im zweiten Jahr gewesen sein. Und da konntest du Spiele spielen, dann konntest du Packs aufmachen, dann kamen Spieler raus und die konntest verkaufen und dann konntest du wieder Spiele machen. Das war es so. Und dann habe ich es irgendwie 4-5 Jahre nicht aufgehabt. Und als ich dann vor 4 Jahren, glaube ich, mal zum ersten Mal wieder Ultimate Team aufgemacht habe, ich war so auf, wow, krass. Also muss man ganz ehrlich sagen, sonst wäre es halt auch nicht so beliebt, ne? Also machen wir uns nichts vor. Also das Spiel dominiert ja schon in der Welt der Sportspiele ganz klar den Markt. Und muss man sagen, haben sie krass gemacht. Ich finde es auch faszinierend. Zieht mich immer wieder in den Bann. So, dann irgendwann, wenn die Saison nicht dem Ende neigt, dann weißt du, hast auch jeden Spieler einmal gehabt und jedes Spiel einmal gespielt. Aber sobald dann eine Woche, zwei Wochen vor dem neuen FIFA ist, so, oh, fuck, ey. Ah, EA, Nico, sprechen wir mit EA, ob wir schon 3 Tage früher haben können.
Ja. Herzlich willkommen in meiner Welt, Gunnar. Du wirst aber jetzt auch mit dabei sein. Ich werde dich informieren, damit du auch mit einsteigen kannst. Und dann nice. Als erstes schicke ich dir mein spanisches Team, damit du weißt,
gehen ja alle bankrott gerade da.
Ja, insgesamt.
Guck mal, ich weiß sogar, glaube ich, noch dein Team auswendig. Wen haben wir im Tor gestellt? Wow. Das weiß ich nicht mehr.
Ah, oh, jetzt machst du mich fertig, Alter.
Wen haben wir im Tor gestellt?
Ich weiß nicht mal, wer im Tor spielt.
Innenverteidigung war Nacho Fernandes von Real und Hermoso von Atletico.
Ja.
Links haben wir, wen haben wir denn links gegeben? Nicht Jordi Alba.
Doch.
Haben wir Jordi Alba reingepackt? Ja. Jordi Alba links und rechts haben wir Carvajal reingepackt. Dann haben wir eine Doppel-6 gemacht aus Llorente und Valverde.
Ja.
Und dann haben wir links, hattest du Ansu Fati sein Inform? Fati sein Inform. Der 16 und schon Fati. Der war vor 16 Jahren schon Fati. Ansu Fati links, rechts. Rechts haben wir uns schwer getan, ne? Da haben wir dann selbe Liga, selbe Vereinlösung gefunden. Genau, auf 10 haben wir. Den haben wir denn auf die 10 gepackt? Das war auch irgend so ein Cheap Beast. Irgend so ein günstiger, aber richtig krasse Werte. Auf die 10 komme ich nicht mehr.
Ich muss gerade suchen. Ich bin gleich da. Ich suche gerade aus. Aber dann
und auf die Sturm und rechter Flügel, da wir festgestellt haben, dass spanische Liga mit rechter Flügel echt nicht geil ist, haben wir dann, um trotzdem die Chemie im Team oben zu halten, die Varianten gewählt, Stürmer und rechte Flügel, entweder Haaland und Jadon Sancho, wofür du dich, meine ich, entschieden hattest, alternativ dafür Gabriel Jesus und Lucas Moura von Tottenham, um die beiden miteinander zu pairen. Aber wen haben wir denn auf die 10 gehabt? Guck mal, da komme ich jetzt gerade nicht mehr drauf.
Ich finde es auf die Schnelle hier gerade nicht. Ich bin
ja, ist doch egal. Aber guck mal, so die Teile deines Teams habe ich noch auf dem Schirm. Ja.
Ist da habe ich es. Pass mal auf, jetzt müsste ich es, glaube ich, gleich kriegen. Das, aber Gunnar ist schon langsam ausgestiegen. Den haben wir schon
verliebt. Nee, überhaupt nicht.
Der ist schon offline.
Ich guck hier gerade auch was nach, ey, weil ihr
Ey, Footbin. Footbin ist die Seite.
Yes. Aber wer ist denn jetzt bei dir im Tor,
Nico? Ja, finde ich gleich raus. Ich glaube, nee, warte mal. Wer ist da?
Ach, Oblak, du hattest Oblak gepackt.
Ach
du hattest,
genau, ja, ich hatte Oblak.
Genau, du hattest Oblak gepackt und noch irgendeinen. Und deswegen haben wir gesagt, ah, guck mal, wenn du eh schon zwei so gute Spieler aus Spanien hast, dann lass doch ein spanisches Team bauen, genau.
Ja, war geil.
Genau. Alba war, meine ich, auch gepackt, ja.
Langer FIFA-Block, aber der war
sehr... Ja, wollte ich sagen.
Deswegen
ich muss gucken, in 35 Minuten stellt meine Frau ihr Essen auf den Tisch, dann muss ich fertig sein, lass mal weiterspringen.
Ja, jetzt. Genau, deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen schneller machen, aber ich glaube, die Typen der Woche, die wir haben, Gunnar, da musst du jetzt auch ein bisschen mithelfen, sind Jungs, die man, wo man, glaube ich, also schnell eine Meinung zu haben kann. Mein Typ der Woche, David Alaba. Und das gar nicht unbedingt aus Form von... totaler Bewunderung. Ich meine, überragender Fußballer, spielt sehr gut Ball. Nicht umsonst auch einer der, würde ich sagen, Pfeiler für den Champions League von Bayern München. Sondern vielmehr das Gesamtkonstrukt gerade aus einer Vertragsverlängerung, die wohl nicht stattfindet. Denn am Wochenende war es dann soweit, dass Bayern München das Vertragsangebot zurückgezogen hat. Und er jetzt quasi sich heute dazu geäußert hat und tief getroffen war davon und es wohl ein bisschen nach Abschied aussieht. Jungs, was haltet ihr von der ganzen Sache?
Lass mal erstmal anfangen? Den Gunnar. Nee, mach du es erstmal. Ich habe gerade so viel gelabert. Mach du mal.
Ich finde aber immer, man kann dem jetzt nicht viel vorwerfen. Man weiß halt auch immer nicht, was da wirklich intern los war. Ich finde schon, der hat schon recht, wenn er da sitzt bei der Pressekonferenz, war es ja heute, glaube ich sogar, wo er sehr offen gesagt hat, ey, erstmal stimmen die Preise nicht. Und er fand es scheiße von Bayern, dass die das nicht dementiert haben sofort, was die Preise da angeht. Dann gehört solche Sachen nicht nach außen. Und was hat er noch gesagt? Noch so einen dritten Punkt, wo ich denke, ja, da hat er schon komplett recht. Das ist auch alles nicht so cool gelaufen von Bayern, was sie da machen. Und wenn die Preise auch nicht stimmt und der dann da gleich in so eine Ecke gestellt wird, wir wissen das ja nicht, wie genau das da abgelaufen ist, ne? Und von daher kann ich ihn komplett, also heute bei der Pressekonferenz, da kann ich ihn komplett verstehen, wenn er sagt, ey, haltet mal die Füße still, so war das alles gar nicht. Und ich finde es auch von meinem Verein scheiße, dass die jetzt das alles so in die Öffentlichkeit reindrücken.
Ja, das ist, glaube ich, auch das Problem. Ja, definitiv.
Und natürlich ist es schade für den FC Bayern, weil er ja auch in der Jugend da war und in dem Internat und so einen ganzen Kram oder da auf diesem Campus da. Und er, glaube ich, der identifiziert sich auch immer noch mit dem Verein und findet es sich so ein bisschen jetzt im Stich gelassen, weil ey, der hat da die ganze Zeit alles gelernt, was er so ungefähr kann und wird jetzt so von den Leuten da vor Ort so ein bisschen irgendwie zur Schau gestellt und sagt hier, er will so viel Geld und auch der Hoeneß, der schießt da auch noch hinterher die ganze Zeit noch drauf.
Ja, guck mal, der ist ja ne, da haben wir vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen, ganz ehrlich, der soll sich eine Gurke reinschieben, die Schnauze halten langsam. Also der ist da der Ehrenpräsident, der grüßt August, der hat da nicht, weißt du, alle schimpfen immer auf den Salihamidzic, statt der so eine unsouveräne, wobei ich mittlerweile der Meinung bin, dass sich das hart gebessert hat, aber der hat ja lange mit diesem Image gekämpft, da ist die Marionette von Hoeneß und von Rummenigge und der wird da mit dem Pingpongball hin und her geschoben, weißt du, und dann das noch dazu zusätzlich zu befeuern, wenn du dann irgendwann der Ehrenpräsident bist und da versucht gerade dieser Salihamidzic so einen wichtigen Spieler eine Vertragsverlängerung zu machen und dann kommt der Hoeneß da reingegrätscht und sagt, boah, das sind blutsaugende Geldvampire, das ist ja dann, weißt du, was, also schwerer kannst du das den Leuten ja nicht machen, aber so unnötig wie sonst was. Ich glaube aber, dass wie du gerade auch schon gesagt hast, ne, die Wahrheit wird wieder irgendwo in der Mitte liegen. Ne? Ja, ja. Also
der klar, will natürlich mehr Geld, klar.
Ja,
und
genau,
auch zu einer Zeit, wo man vielleicht sagt, ey, jetzt ist auch eine blöde Zeit gerade, noch mehr Geld zu fragen. So. Aber natürlich hat er das wahrscheinlich verdient, was er da fordert. Bei anderen Vereinen kriegt er das halt. Und das kriegt er halt nicht in München. Und da ist die Wertschätzung, glaube ich, der will, glaube ich, auch nur aufschließen auf die anderen, was man so hört aus den Gerüchten. Und das kann man schon verstehen. Der ist einer der Aushängeschilder da. Und zwar ist der Abwehrspieler und die verdienen eigentlich normalerweise ein bisschen weniger immer. Aber ey, kann ich schon verstehen.
Da kommen ja noch so ein paar andere Faktoren dazu. A, wie du schon oder wir beide schon auch gesagt haben, dass die Preise, man sie nie genau weiß, aber offensichtlich so sehr voneinander abweichen, auch in der öffentlichen Darstellung, weil Sahavi, sein Berater, ja die ganze Zeit sagt, dass wir überhaupt gar nicht über solche Preise gesprochen haben und diese Prämien überhaupt nicht Thema sind hier.
Ja, und vielleicht da noch anmerkend dazu, der hat eigentlich einen sehr guten Ruf, ne? Also der ist nicht als, das ist kein Mino Raiola, zumindest vom Image und von der Reputation her, ne? Also da muss man schon fairerweise dazu sagen.
Und offensichtlich hat ja wirklich der Hoeneß-Faktor da für sehr viel Unmut gesorgt, der überhaupt nicht nötig gewesen wäre, wo es Rummenigge dann auch wieder versucht hat zu kitten, was aber trotzdem nicht gereicht hat. Und dann kommen so zwei Faktoren. am Ende, die wahrscheinlich entscheidend sind. Zum einen scheint es ja so zu sein, das ist ja auch immer nur wieder das, was man so liest, aber dass Alaba es vor allen Dingen auch darum geht, nicht mehr Verteidiger zu sein, sondern Mittelfeldspieler werden will, weil es eine andere Position ist und er die offensichtlich auch genauso gut in seiner Meinung nach ausfüllen kann, was ihn wiederum dann ja auch zu einem anderen Spieler macht. Und B, glaube ich, wenn man seit dem 16. Lebensjahr, also jetzt seit 12 Jahren für Bayern München spielt und alles gewonnen hat, so, dann kann ich auch nachvollziehen, dass man also vielleicht schon verhandelt, aber vielleicht auch einfach Verhandlungsmasse braucht, um dann bei dem englischen Premier League Club das gute Angebot reinzuholen, das man braucht, um da zu unterschreiben in der nächsten Saison. Also es kann ja auch in eine andere Richtung gehen.
Ich weiß nur nicht, ob er sich da nicht gerade verzockt in der aktuellen Corona-Zeit, ne? So.
Ja.
Meiner Meinung nach hat er einen erste Elfplatz in jeder Mannschaft in Europa. So, ob jetzt auf der Linksverteidigerposition oder auf der Innenverteidigerposition. Auf A6, weiß nicht, da habe ich ihn ehrlich gesagt zu selten spielen gesehen, aber der hat ja eh so ein bisschen das Image von, der kann überall spielen. Wobei ich nicht finde, dass das Gegenstand einer Vertragsverhandlung sein sollte, auf welcher Position spiele ich, denn ich finde, das ist am Ende, also du kannst ihm ja da nichts zusagen, was am Ende ein Trainer entscheidet, finde ich schwierig. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, die Interessentenliste wird lang sein, aber ob die Vorstellungen, die er da finanziell hat, unabhängig jetzt davon, wie hoch die sind, weil die werden nicht eine Mark 50 sein, so, also Schalke wird sich den nicht leisten können, weiß man halt nicht, ob, weißt du, wie bereit und gewillt da gerade der europäische Markt, auch wenn es dann wieder im nächsten Sommer ist und man davon ausgehen kann, da ist gerade keine Lockdown-Zeit und so weiter und so fort, wie hoch da die Bereitschaft ist, solche Summen zu zahlen im nächsten Sommer, ne?
Ja, das wird ein echtes Problem, glaube ich. Wir werden abwarten. Wir werden sicherlich auch im Rahmen unserer Sendung hier, unseres Podcasts, irgendwann nochmal wieder zu dem Thema kommen und vielleicht Vertragsunterschriften irgendwo verkünden können.
Sicherheit.
De facto ist es so, dass für Simon Terodde solche Gelder nicht mehr gezahlt werden in seiner Karriere. Trotzdem hast du ihn zum Typen der Woche gemacht. Warum eigentlich?
Ja, absolut. Also A, muss ich kurz sagen, wenn wir von meinem Typen der Woche reden, dann kann ich natürlich den Kollege mit dem Schalke-Trikot im Derby nicht ganz außen vor lassen, ne? Auch wenn er jetzt schon wieder fast 2 Wochen her ist, wenn er das hört, aber die Erwähnung hat er sich trotzdem verdient. Ich kenne ihn persönlich leider nicht. Sehr stabiler Auftritt, kann sich jeder in der Mannschaft gerade eine Scheibe von abschneiden und wollte ich nicht unerwähnt lassen, aber wie gesagt, da das Thema A schon ein bisschen länger her ist und der war auch schon der Typ der Woche bei uns, bei Schalke selbst, der hat schon Trikot gekriegt und alles und Sky hat den auch hoch und runter interviewt, deswegen wollte ich den jetzt nicht als den Typ der Woche nehmen, aber Simon Terodde, also ich habe gestern wieder so ein bisschen durch meine Fußball-Apps gescrollt und muss auch ehrlich dazu sagen, dass ich das Spiel gar nicht gesehen habe, aber oh, da hat Simon Terodde mal wieder im Spiel gegen, ich meine St. Pauli, ne, Freitag, Hamburg-Pauli 2-2, wieder 2 Tore erzielt und dann habe ich so geguckt, was hat denn die Saison schon so gemacht? Joach, wieder 6 Spiele, 8 Buden, der zweite Bundesliga-Ronaldo und ich finde das einfach phänomenal und kann mir das selber nicht so ganz erklären. Ich kriege da seit Jahren kein Fleisch an den Knochen so richtig, wie du in der zweiten Liga ja nachweislich Jahr für Jahr so, wie sagt man, die Creme de la Creme bist und eigentlich viel zu gut für die zweite Liga bist. Also der macht ja da Buden am Fließband, wie er möchte, so. Und dann immer wieder geht's hoch in die erste Liga und da macht er dann die 8 Tore, die er jetzt in den 6 Spielen für Hamburg gemacht hat, die hat er in 3 Bundesliga-Saisons zusammen gemacht. Also, und dafür reicht es halt so deutlich nicht. Der sitzt dann auch meistens auf der Bank und kommt rein, dann ist es natürlich auch schwer für einen Stürmer. Aber ich kann mir den irgendwie nicht erklären, wie du eigentlich so zu gut für die zweite, aber dann auch am Ende so zu schlecht für die erste Liga sein kannst. Den wollte ich einfach mal mitbringen. Deswegen finde ich geiler Typ, so generell. Da ist voll Last drauf. Egal, ob der jetzt zum 6. Mal in der Bundesliga gescheitert ist, wenn die Zweitligamannschaft den holt, kannst du 25 Buden, kannst du einplanen. So, safe. Deswegen mein Typ der Woche. Aber ich werf den einfach mal in eine Runde. Was glaubt ihr? Also das kann doch nicht nur am Sportlichen liegen. Da müssen doch noch andere Faktoren mitspielen, dass der in der Bundesliga immer so reinkackt dann und in der zweiten Liga dann sofort wieder von 0 auf 100 geht.
Ich weiß gar nicht, also ich mein einziger Grund, der mir einfällt, ist, dass er immer da in der ersten Liga immer eher bei Abstiegskandidaten gespielt hat und nie so wirklich bei einem Team, was vielleicht viele Chancen herausspielt, aber ich kann es mir eigentlich auch nicht so richtig erklären, kann ich es mir nicht. Das wäre vielleicht so ein Ding und vielleicht auch, dass zum Beispiel mit Gisdol kam der ja gar nicht klar. Und ja, auch, glaube ich, mit dem System ja, nicht so ganz, weil Gisdol, der Terodde, der steht ja schon immer relativ im Zentrum drin. Und ja, ich glaube, das ist nicht so ein Spielertyp für Gisdol, glaube ich. Aber ey, Nico, sag du uns das.
Nee, also ich bin da ehrlicherweise bei den gleichen Beobachtungen. So, wenn so ein Spieler wie Terodde, ist keiner, den du so, keine Ahnung, Arbeiten über den Platz schicken kann, sondern der muss an der richtigen Stelle stehen, um die Dinger reinzuklipsen. So, ja. Der wäre in jeder guten Kreisliga-Mannschaft wäre auch einer von denen, die quasi mit in Badelatschen und Fluppe in der Hand quasi auf den Platz kommen würden, ja. Egal in welcher Liga, wahrscheinlich bis Landesliga und kurz drei Dinger machen und dann gehen sie wieder mit der Fluppe vom Platz runter.
Wie der eine Kollege, der letzte Woche Typ der Woche war, der ja, was genau. hatte 37 Buden in sechs Hütten. Spielen oder was?
Ja, genau. 37
hast du ihn mittlerweile klar gemacht? Der soll im Interview kommen jetzt.
Nee, das habe ich vergessen. Scheiße.
Ja, kümmere dich mal drum, bitte.
Ja, mache ich. Ich gehe da nochmal hinterher. Aber der auf jeden Fall hat Terodde genau diesen Punkt. Und ich glaube, dann ist schon dieser Unterschied zwischen zweiter und erster Liga exorbitant für einen Stürmer. So, weil du schon in der Bundesliga mehr arbeiten musst. Es gibt in der Bundesliga keinen Stürmer, der nicht arbeitet. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein entscheidender Faktor. Wenn du dann so viel Weg machen musst, um dann auch noch Tore zu schießen, da reicht es vielleicht nicht. Aber, und das ist halt in diesem Fall so ein bisschen fast das Traurige an der ganzen Veranstaltung, dass er damit, ich bin mir ziemlich sicher, den HSV in die erste Liga schießen wird. Denn das, was er bisher gemacht hat, ist schon ziemlich beeindruckend.
Ja, aber warte mal, der HSV hat in den letzten Jahren vorne kein Problem gehabt, ne? Die haben in den letzten sechs Spielen in der Nachspielzeit ein Problem hinten gehabt, sonst wären sie nämlich schon unlängst aufgestiegen. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt bei den Hamburgern. Aber ja, ich sag mal so, sollte Schalke den Weg in Liga 2 antreten müssen und dann auch die Lizenz kriegen, was ich heute einfach stand heute mal so in Frage stelle, aber sollte dazu kommen, wovon ich auch nicht ausgehe, aber dann Terodde, du weißt, lass mal hier treffen in Shisha-Bar, wenn Lockdown vorbei ist, setzen wir uns mal hin, holen wir Max Kruse dazu, kloppen ein paar Fuffis auf Spielebox und dann gucken wir mal, ob du uns dann nicht in der nächsten Saison dann zum Wiederaufstieg vorhilfst. Aber gut, das sind ungelegte Eier. Wollte ich nur mal,
ich habe gerade so eine Nachricht bekommen, dass Schalke einen Corona-Fall hat.
Ja, ich bin's ja, nicht.
Aber das ist doch die traumhafte Überleitung, denn wir sind schon recht lange und wir müssen uns aufpassen, dass Pillard sein Abendessen kriegt. Aber trotzdem müssen wir in diesem Format ja immer noch über das sprechen, was wirklich auf dem Platz passiert. Und das sind Werder und Schalke. Und die Schalke-Überleitung hast du schon gemacht. Ganz ernsthaft, wenn wir uns jetzt am sechsten Spieltag und bei der frühen Folge von Wichtiges auf dem Platz jetzt schon damit beschäftigen, dass Schalke in die zweite Liga geht, dann fühlt sich das so an, als ob man dich schon ein bisschen gebrochen hat, Pillow. Alter.
Ach, mich, auch wenn Schalke absteigt, mich bricht gar nichts in der Welt, bricht mich so. Punkt. Wollen wir mal hier ganz kurz feststellen. So, Punkt. Ja, ne?
Zum Wohl.
Solange wieder nur drei Haare auf dem Kopf wachsen, dann ist das okay.
Da wäre ich
nicht
so lang.
Aber da ist gebrochen oder also ich weiß, dass das jetzt ein Sinnbild war, aber habe ich die Hoffnung aufgegeben? Nein, keinesfalls. Also wir haben halt vor ein paar Tagen schon mal kurz geschrieben, das gibt halt einfach ganz, ganz viele Parallelen zu der letzten Saison von Werder Bremen. Und jetzt ziehen wir mal das Spiel am vergangenen Freitag gegen, Stuttgart herbei. Womit war zu rechnen? Dass du aggressiv auftrittst, dass du kompakt stehst, versuchst Bälle zu gewinnen, den Gegner unter Druck setzt und dann im Ballgewinnfall nach vorne spielst. Ich fand, die Aggressivität war da, ich fand, eine Kompaktheit war da. Nach vorne hin ist ja sicherlich nach wie vor riesig viel Luft. Ich glaube, das kannst du aber vom einen auf den anderen Spieler noch nicht erwarten. Sowas muss sich dann vielleicht mal über ein paar Spiele ein bisschen entwickeln und da gehören dann vielleicht auch mal ein, zwei Erfolgserlebnisse dazu. Dann gehst du nach einer Standard mit 1-0 in Führung, was auch wieder bezeichnet ist. Ich glaube, wir haben alle unsere 3,5 Tore, die wir bisher geschossen haben, waren alle Standards. Wir haben noch kein Spiel aus dem Tor heraus erzielt. Aber nimmst du in dem Moment ja alles mit. Und ja, dann gibt es irgendwann relativ zu Beginn der zweiten Halbzeit oder irgendwie so 60., 65. Minute, gibt es dann einen, dummerweise mal wieder einen sehr unnötigen Handelfmeter von Salif Sané, der bis dahin eigentlich einen sehr, sehr stabilen, sehr sicheren Eindruck gemacht hat. Und dann fängst du das 1-1 durch den Elfmeter und ab dann gibt's im fortlaufenden Spiel nicht eine Minute mehr, wo du wieder zurück ins Spiel findest und weiter Zugriff auf die Partie hast und kannst am Ende froh sein, dass du mit dem einen Punkt nach Hause gehst, obwohl vor diesem Elfmeter deutlich mehr drin war. Ich möchte behaupten, dass Schalke da an einer Torchance zu einem 2-0 näher dran war als Stuttgart an einem 1-1 und mit dem Gegentor hängen die Köpfe, geht die Körperspannung raus, geht die Aggressivität raus, fängt das Selbstbewusstsein wieder an zu leiden. Alles das, worüber wir letzte Saison ausgiebig bei Bremen gesprochen haben. Ja. Und das ist in dem Moment dann halt auch so. Und ja, natürlich hätte ich gerne drei Punkte gehabt. Positiv ist, dass Mainz immer noch keinen Punkt geholt hat. Sicherlich hätte sich mit drei Punkten da schon mal die auf vier Punkte Abstand halten können. Ist nicht so gekommen. Punkt mitnehmen, weiterarbeiten, weitermachen. Morgen 16:30, so wahr Gott will, den Pokal-Nachholspiel gegen Schweinfurt machen. Schauen, dass das kein böses Erwachen gibt und darüber dann vielleicht mal ein bisschen Selbstvertrauen holen, weil dann steigt am kommenden Samstag um 15:30 Uhr schon, ja, Didi Hamann hat gesagt, schon das erste Endspiel für die Schalker. Ja, so, solche Floskeln, da stehe ich nicht drauf. Aber unfassbar wichtiges Spiel in Mainz gegen eine Mannschaft, die auch noch keinen Punkt geholt hat diese Saison, die aber aus meiner Sicht im Fußball hin nach vorne uns ein ganzes Stück weit voraus ist. Deswegen glaube ich, dass wir schon eher defensiv starten werden. Aber ja, das Rezept muss dasselbe sein wie gegen, ich will immer Düsseldorf sagen, wie gegen Stuttgart. Aggressiv in die Zweikämpfe, Bälle gewinnen und dann schauen, ob wir vielleicht nicht doch mal ein, zwei Angriffe zu Ende spielen können. Marc Uth ist wieder dabei, der ja in gewissen Testspielen und Vorbereitungen dann irgendwie doch nochmal gezeigt hat, dass er das Fußballspielen auch auf Schalke nicht ganz verlernt hat. Suat Serdar wird leider weiterhin ausfallen, nach wie vor für mich mit Omar Mascarell die beiden wichtigsten Protagonisten bei uns in der Mannschaft. Ja, und dann schauen wir mal, dann hoffen wir mal, dass das Samstag dann hoffentlich die ersten drei Punkte gibt. Ich könnte mir allerdings, wenn ich ganz ehrlich sein soll, auch ein Unentschieden wieder ganz gut vorstellen, weil am Ende keinem weiterhilft. Aber so dürfen wir nicht denken, morgen Pokalpartie, echt gucken, dass wir die deutlich gewinnen, auch wenn das kein Selbstläufer wird, also generell im Pokal nicht, aber in der aktuellen Situation schon mal gar nicht. Aber wenn du da vielleicht mal irgendwie drei Tore schießen kannst, die auch nicht alle Standard sind, sondern mal aus dem Spiel raus, ich glaube, dann kann dir das schon den nötigen Aufwind geben, um dann Samstag, ich will nicht sagen Knoten platzen zu lassen, aber drei Punkte dann gegen Mainz zu holen und dann schauen wir mal. Dann ist Länderspielpause. Ne?
Was das Lustige an der Rede ist gerade?
Die hört nicht auf.
Nee, erstens das und zweitens aber auch, dass du jetzt ja schon über ein Spiel redest, dass wenn der Podcast draußen ist, schon gewesen ist und die Leute sich jetzt sagen können, ja, siehst du, er hat recht gehabt, jetzt Schweinfurt gewonnen und jetzt geht's richtig los. Oder sie haben halt einfach gegen Schweinfurt gerade 3-1 verloren. Das ist richtig am Arsch. Ja. Und jetzt ist das so ein zitterndes Gewilde. Aber Gunnar, du hast ja noch die Corona-News. Was ist denn dein Gefühl für Schalke?
Na, ich habe ja nur gerade reingekommen. Irgendein Schalke-Spieler hat Corona. Man weiß nicht wer. Und der fällt auf jeden Fall jetzt für das Spiel aus. Wenn es jetzt Pech heißt, ist es wieder Marc Uth. Aber man weiß es, wie gesagt, noch nicht.
Und ja, aber der war ja eh schon wieder halb angeschlagen. Ich könnte mir vorstellen, dass der morgen eh noch mal einmal skippt. Weil er ja auch schon am Samstag, und ich finde, das hast du ihm auch angesehen, dass er da noch nicht so zu 100% fit war. Könnte ich mir generell gut vorstellen, dass morgen vielleicht ein bisschen rotiert wird in der ersten Elf und gerade so ein Marc Uth dann nochmal vielleicht ein bisschen Kräfte sammelt dann für das Spiel am Samstag. Ich sag dir auch ganz ehrlich, ne, wenn ich mir jetzt aussuchen kann, Pokal.
Wer Corona hat? Achso,
ja, der ist zu fies. Also, natürlich hätte ich auch da Kandidaten, aber das hat ja dann am Ende auch mit Gesundheit zu tun und das wünscht natürlich keinem. Aber wenn mir jetzt einer sagen würde, pass auf, du fliegst dieses Jahr jetzt gegen Schweinfurt doof aus dem Pokal raus, holst dafür aber aus den nächsten 5 Spielen 10 oder 11 Punkte, dann würde ich den auch kaufen. Ne? Aber ich glaube, dass das dass das Hand in Hand geht, morgen souverän auftreten, gutes Spiel machen gegen einen Drittligisten. Ja, so,
Punkt. Ja, aber wir reden lass uns nicht über morgen reden, weil morgen ist schon gestern gewesen. Das heißt, es ist dann schon durch. Gunnar, zurück zur Frage. Dein Gefühl für Schalke 04, wenn du schon Gast bist, dann sag du mal was zu Schalke.
Ja, sag ruhig. Pass auf,
traurig.
Ein bisschen ich kenne dich in Hannover.
Hannover ist nicht so weit weg.
Ich kann da gar nicht. Also du steckst da viel, viel mehr drin als ich. Und ich beobachte das natürlich auch ein bisschen mit nicht Trauer, aber ich finde es schon schade, weil Schalke ist so ein Verein, den will man auf jeden Fall nicht ganz unten sehen, sondern irgendwo in der Mitte. Und es ist schon irgendwie, nachdem die so lange an dem ersten Trainer da festgehalten haben und den dann kurz nach Start dann zu feuern, ist einfach, ja, weiß ich selber, was soll ich denn hier über Schalke reden? Ich kann über Werder Bremen was sagen. Aber
ja, dann sag das doch, wie gefällt dir das
also,
denn?
Also grundsätzlich vielleicht nochmal zur Trainergeschichte, wirklich nur ein, zwei Sätze spendiere ich dazu, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, Nico, wenn du dir jetzt mal die von da an, wo wir beide zusammen in Manchester waren, Schalke 7 Stück gekriegt hat und das war das letzte Spiel unter dem Trainer Domenico Tedesco. Danach musste er Platz machen für Huub Stevens, der den Rest der Saison übernommen hat. Dann Wagner, jetzt Manuel Baum. Hättest du auch Tedesco behalten können, oder? Würdest du es auch nicht schlechter dastehen? Wahrscheinlich sogar
safe,
besser.
Safe. Da haben wir auch schon nochmal so drüber gesprochen. Ich glaube, das wäre keine schlechtere Variante gewesen und wäre vor allen Dingen ein bisschen günstiger und hätte es sich 3 Trainer auf der Payroll.
Und ist übrigens auch seit diesem Jahr mein Trainer in FIFA Ultimate Team für meine Mannschaft.
Ja, habe ich gesehen.
Ich konnte gar nicht glauben. Also ich wollte eigentlich Jürgen Klopp holen als Trainer und dann habe ich auf deutsche Trainer gefiltert auf dem Transfermarkt und auf einmal war Tedesco da und ich sofort gekauft. Und
das ist Ehrensache.
Wird bis zum Ende des Spiels mein Trainer bleiben, egal wer in der Mannschaft
steht. Der hat ja auch ein hohes taktisches Wissen. Ne? Man weiß ja auch gar nicht, woran es gescheitert ist. Der hat auch so ein hohes taktisches Wissen und sowas, wenn man ihn mal reden hört.
Ja, total.
Also
Aber
Gunnar, also der ist ein absoluter, aus meiner Sicht ein absoluter Fußballfachmann gewesen, ja. Und der hat es auch bis zu einem gewissen Punkt geschafft. Ich glaube, auf dem Höhepunkt war dieses die Mannschaft erreichen und Motivation und Moral war, glaube ich, als wir in Dortmund 4-0 zurücklagen und dann auf 4-4 gespielt haben, so, da war es auf dem Höhepunkt. Und dann, was du halt so aus, ja, ich will nicht sagen aus Mannschaftskreisen, dafür kenne ich zu wenige Spieler, aber was du so hier im Umfeld gehört hast, war wohl, dass er dann irgendwann die Kabine halt verloren haben muss, gerade bei den etwas jüngeren und wilderen Spielern. Und ja, also du kannst dem, wie gesagt, der wird auch einen Monat nach dem anderen da jetzt in Russland Trainer des Monats, ist auch schon mehrfach geworden, also taktisch und so fachlich brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Der war mit Herz bei der Sache. Du hast anhand seiner Falten und seiner Gesichtsfarbe, ne, hast du immer gesehen, wie viel der in der Nacht davor geschlafen hat. Das war ja tatsächlich mal so, dass der Heidel dem mal mit seiner Frau telefoniert hat und gesagt hat, du, pass auf, der kriegt jetzt aber sonntags, kriegt er auf jeden Fall mal hier Geländeverbot und guck mal drauf, dass der unter der Woche mehr als 4 Stunden schläft pro Nacht. Also der war schon mit vollem Elan dabei. Vielleicht war die Aufgabe Schalke für die erste Trainerstation im Oberhaus vielleicht zu groß. Ich persönlich würde mich sehr, sehr freuen, wenn er irgendwann nochmal wiederkommt.
Ja, ich sehe da auch tatsächlich Parallelen zu unserem Verein.
Dankeschön für die Überleitung. Ich wusste nicht, ob wir nochmal zu Bremen kommen heute, aber wir versuchen es. Weil gleich geht er.
Wusste nicht, ob wir heute nochmal zu Bremen kommen. Passt euch kurz, ich muss essen jetzt gleich.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, Essen ist da, deswegen habe ich so viel Zeit. Aber Gunnar, du normalerweise rede ich über meinen Verein, aber diesmal kann ich mich zurücklehnen.
Wollen wir auch das Spiel durchgehen oder was?
Nee, es geht mehr um die Gesamtlage. Das ist schon wichtig, weil Spiel ist nichts so alt wie das Spiel vom letzten Spieltag. Eher so ein Gesamtgefühl. Was ist dein Eindruck von Werder Bremen bisher in dieser Saison und wo geht's hin?
Also man hat den Eindruck, dass es von einer sehr, sehr unsicheren Mannschaft, die hofft irgendwie die Null hinten zu halten und die es irgendwie dann auch gerade jetzt viel, viel besser schafft in der neuen Saison, dass wir jetzt langsam an Sicherheit gewinnen tatsächlich und langsam auch mal wieder positive Spielzüge nach vorne zu sehen kriegen, was jetzt gegen Frankfurt in der ersten Hälfte auch noch nicht geklappt hat. Die haben wir auch noch gebraucht, um da zu sehen, okay, alles klar, man kann auch die Null halten. Auch da war natürlich dieses eine Abseitstor, wo ich sage, okay, alles klar, war das jetzt wirklich alles Abseits da?
Ja, war ein knappes Ding, ne?
War ein knappes Ding. Aber wir gewinnen, glaube ich, mit den nächsten Spielen oder haben wir in den letzten Spielen sehr an Sicherheit gewonnen, was gut anzusehen ist. Aber vorne klappt das noch nicht so richtig.
Ja.
Das ist jetzt so also ich glaube, da fehlt auch gerade jetzt, also dieses Spiel hat auf jeden Fall so einer wie Lücke gefehlt, also Füllkrug.
Definitiv.
So ein bisschen einer war, der auch mal wirklich, wo die Gegenspieler auch Angst haben vor dem, weil da hast du ja den kleinen Sargent und den und Chong und so, die strahlen jetzt noch nicht die große Angst, glaube ich, aus. Und ja.
Also Chong, wie ich das gesehen habe, in der einen Situation, wo der eigentlich schon durch ist und nur noch durchlaufen, da hat er sehr große Angst ausgestrahlt, aber nicht von sich auf die Gegner, sondern ich glaube, der Köttl guckt so weit raus, er hätte schon einen Hund dran ablecken können, von daher.
Zarchen hat auch so eine Szene.
Ja?
Sind alle noch jung, gib denen genau. Zeit. Ich bin ja aber bei dem, was Gunnar sagt, dass wir ja doch, also guck mal, in der letzten Saison war es so, wir haben einfach versucht, gut Fußball zu spielen, haben die ganze Zeit auf den Arsch gekriegt. Diese Saison, und das sind so schöne Statistikwerte, die ich auch noch wieder mitbringen kann, sind, spielen wir gefühlt jedes Spiel mit 25% oder 30% Ballbesitz, aber wir holen die Punkte.
Und wir sind halt eine eklige Truppe geworden, also eklig zu spielen, glaube ich.
Ja.
Also da gibt es auch so komische Ausdrücke, habe ich gelesen. Ja, man hat keinen Bock, glaube ich, gerade gegen Werder Bremen zu spielen, weil die lassen ein Spiel, also wir lassen alle Gegner immer spielen und am Ende spielen wir dann 1-1, ne?
Ja, oder holen vielleicht sogar einen Sieg. Insofern wird's auch lustig zu sehen, ey, diese Statistik ist bisher...
Wie viele Punkte habt ihr jetzt? 9?
Neun Punkte, glaube ich. Ja, 9 Punkte.
Ja, überleg mal. Also jetzt mal, ohne euch kleinreden zu wollen, aber was wollt's denn mehr? Nach 6 Spielen 9 Punkte.
Nee, super.
Wenn du das jetzt mal hochrechnest auf eine ganze Saison, klar kannst du das nicht linear hochrechnen, aber wenn du das linear hochrechnen wollen würdest, dann hättet ihr ja schon ab, was weiß ich, nächstes Jahr Februar, März gar nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Von daher...
Würde ich nehmen.
Ja.
Glaube ich dir.
Von daher, also...
Das mit der Spielweise auch, Dicker, mir ist die Spielweise auch scheißegal. Wir haben gegen Bielefeld 35% Ballbesitz gehabt. Und sei mal sicher, dass auch der 1. FC Köln, auch am Freitag, um kurzen Einblick mal in ein Spiel zu geben, was ich ja eigentlich hier in dem Format immer ein bisschen vermeiden will, zu sehr über Einzelspiele zu reden. Aber gegen Köln kannst du fest davon ausgehen, dass Bremen auch da wieder dafür sorgen wird, selbst im eigenen Stadion. Hier Köln, nimm mal einen Ball, macht mal euren Kram da. Ihr seid ja da unten, ihr müsst ja gewinnen. Wir können mit dem Punkt leben. Und dann machen sie am Ende irgendwie ein Tor. Also, keine Ahnung. Also,
ich fühle mich ganz wohl damit. Wir irgendwie Rashica noch ein paar gute Spiele hinzuschieben irgendwie, dass der, den wir noch verkauft kriegen an Leverkusen dann in der Hälfte.
Der ist nach den paar Spielen und Auftritten, die man da von ihm gesehen hat, ist ja, glaube ich, jetzt nur noch die Hälfte in der Verhandlungsmasse von daher.
Ja, genau. Also, ja,
schwieriger Typ.
Wir müssen zusehen, dass der noch ein paar gute Spiele macht, dass der wieder im Preis ein bisschen steigt, weil den müssen wir auf jeden Fall loswerden.
Ja, vor allen Dingen hat er ja auch alle drei Spiele, die er gemacht hat, wo reingekommen ist, also jedes Mal wirklich da rumgestanden wie einer, der...
Der hat keinen Bock mehr. Ja.
Keinen Bock. Lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock mehr. Das ist kacke, ne?
Ohne Scheiße, ist kacke. Das kannst du nicht machen, Alter. Ja. So. Also ich finde, das gehört sie. Das ist an der Männer auch eine Charakterfrage und weißt du, also ja, du hast da jetzt gerade keinen Bock drauf und du wolltest gerne wechseln und das hat sich dann zerschlagen, aber... Weißt du, auch wenn du Fußballprofi bist und einen Arsch voll Geld verdienst, die Welt dreht sich nicht immer nur um dich so. Weißt du, da sind, wer weiß, wie viele hunderttausende Fans, die da zugucken und denen das wichtig ist, was du da machst und dann so eine Einstellung am Tag zu legen. Ich weiß, ich tue mich immer schwer mit. Du erinnerst dich sicherlich noch ein, zwei Jahre zurück. Ich habe von dem noch nie viel gehalten. Für mich war der immer überbewertet.
Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Ich befürchte aber auch, dass er nicht so viel Geld mehr bringen wird. Aber Gunnar, Prognose, was glaubst du, wo landen wir?
Es geht noch weiter runter, auf jeden Fall. Also wir werden natürlich nicht irgendwie auf 8 landen am Ende, aber ich glaube so 12. Vielleicht einen guten 12. Rang am Ende.
Den würde ich auch unterschreiben. Sehr gut. Aha. Komm, ey, guck mal, Pillard fängt schon an, die Kamera hier an seinem Handy zu verändern. Du merkst,
ja, ich weiß, dass ich unter 10% Akku bin, aber ich sehe gerade nicht, wie viel. Also wir müssen zum Ende kommen.
Ja, wir gehen gleich in die Küche. Nämlich gibt's heute wieder lecker Hähnchen.
Gibt Essen, das sowieso. Für danach stehe ich hier auf, ob ihr fertig seid oder nicht. Aber ja, Hähnchen mit Reis. Und montags immer Hähnchen mit Reis in der Regel.
Montags Hähnchen mit Reis. Ist lustig, es gibt immer Hähnchen mit Reis. Haben wir aber normalerweise das Fundstück der Woche noch. Und das hast du dieses Mal mitgebracht. Erzähl, was hast du mitgebracht?
Habt ihr das denn schon gesehen? Ich habe euch ein Video mitgebracht. Kannst du das mal weiterleiten?
Ja, genau. Ich schick das mal schnell weiter. Ich hatte vergessen, das wollte ich dir vorhin schon
schicken. Und Pillard muss raten, was wir da sehen, weil du hast es auch nicht so ganz gecheckt, glaube ich, gerade.
Ja, genau. Oh, ich mach also jetzt mal. Ich schick dir einen Link. Ich schick dir einen Link, hatte ich vergessen.
Da muss ich erstmal aus der Zoom-Konferenz raus.
Ah, kacke. Dann.
Warte, ich kann mir das auf mein anderes Handy weiterleiten. Warte, ich bin sofort wieder da. Gib mir mal 10 Sekunden, überbrück die mal kurz.
Okay, gut, überbrücken wir die 10 Sekunden über den, genau, was wir hier gleich sehen.
Er sieht nämlich gleich ein Spiel, wo... Hört er uns denn? Nee, hört uns nicht.
Ich höre uns.
Ach so, okay. Mach
mal weiter. Dann erzähl schon mal ein bisschen.
Ja, er sieht gleich ein Spiel, wo die Kamera sich seltsam bewegt auf dem Spielfeld. Also es wird eine Fernsehübertragung, wo die Kamera nicht ganz immer den Ball einfängt. Und ich habe es an euch beide geschenkt, weil es für euch auch passt.
Ja, ich habe euch übrigens die ganze Zeit über gehört und ich gucke mir jetzt das Video mal an, okay?
Ja, mach mal. Weil das ist nämlich ehrlicherweise ziemlich überragend und das dauert auch ein bisschen, bis du schnallst, was da eigentlich los ist. Warte mal,
was steht denn hier? Everything is terrible. Here's a football match last weekend that was ruined after the...
Guck dir einfach mal das Video an. Ja, guck dir lieber mal das Video an.
Ach, scheiße, jetzt habe ich schon gelesen, okay.
Ja, warte.
Ich gucke mir das mal an. Da kann nicht wahr sein.
Und die Kamera schwenkt immer so leicht weg.
Stell dir mal vor, Pillow, du wärst Linienrichter. Also ja, ich auch. Ja,
ich habe schon gelesen, ich habe den Spoiler schon. Der kann doch nicht sein.
Ich wusste vorher tatsächlich auch gar nicht, dass Kameras so, oder so Stadionkameras automatisch den Ball in der Mitte halten.
Das ist eine KI-Kamera.
Das ist eine AI-Kamera. Und die denkt, dass die Glatze vom Linienrichter der Ball ist und schwenkt immer statt auf den Ball jedes Mal wieder auf die Glatze von dem Linienrichter.
Wo ist das?
Irgendwo England wird es, glaube ich, gewesen sein.
In England war das irgendwo, ja. Ich wusste aber vorher auch nicht, dass es so AI-Kameras gibt.
Ich auch nicht. Und also das die gibt schon, aber nicht, dass die im Fußball eingesetzt werden und schon gar nicht hier. Was ist das denn? Vierte Liga oder was? Dritte, vierte Liga? Mehr kann ja nicht sein.
Ja.
Und zeigt auf jeden Fall, dass wir beide auf jeden Fall nicht Linienrichter
werden. Gerade war eine Szene, wo richtig abgeht im Mittelkreis mit Grätsche und alles und auf einmal schnell diese Kamera zurück zu der Glatze.
Sehr gutes Fundstück der Woche, Gunnar. Mit einem schönen Gruß an uns beide Glatzkappe.
Ich guck mal, dass ich Mittwoch, wenn die Folge raus ist, dass ich im Laufe des Abends den Link irgendwie zur Verfügung stelle auf Instagram in irgendeiner Story oder so, damit die Leute sich das auch angucken können. Einfach das.
Ja, müssen wir auf jeden Fall. Auf Twitter teilen wir es auch nochmal. Ist sehr lustig. Everything
fucked up.
Ja.
Der Schiri. Der hat auch gar keinen Zeit. Der merkt das gar nicht, ne?
Nee, woher auch. Gunnar.
Ja, krass.
Ja.
Geiler Typ. Vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Als Premiere, erster Gast, war Wichtiges auf dem Platz.
Ja, Mann.
Ja, das ist auch wichtig.
Ja, ich hoffe, du hattest viel Spaß und der hohe Redeanteil zu Schalke 04 aus dem tiefsten Herzen von Pillard
ist immer berechtigt.
Ich weiß jetzt mehr, ja.
Der kommt aus Emotionen und du weißt jetzt was über FIFA.
Das auch, ja, da weiß ich auf jeden Fall mehr als vorher, das stimmt. Ja,
sehr gut. Ich bedanke mich bei dir, dass du dabei gewesen bist. Danke, Pillow, wie immer und viel Spaß beim Hühnchen mit Reis und wir hören uns in 2 Wochen wieder bei einer neuen Folge von Wichtiges auf dem Platz. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.
Ciao.